Guten Morgen. Hi. Schön, dass ihr da seid. Genau, ich hoffe, ihr hattet einen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, ich habe eine Botschaft vorbereitet. Und zwar bin ich gespannt. Und sie ist halt so entstanden. Ich habe diese Geschichte schon dem einen oder anderen zwischendurch mal erzählt gehabt. Wir saßen vor ein paar Wochen mal, also ist jetzt vielleicht schon 2 Monate her, glaube ich, am Tisch mit den Kindern. Und dann sitzt mein Sohn Jonas und sagt, Mama, ich habe heute Nacht von Tante Lena geträumt. Und Tante Lena ist eine Tante von uns, die verstorben ist vor 2 Jahren. Und dann sagt Mama, die hat was zu mir gesagt. Und dann habe ich gedacht, okay, was hat sie denn gesagt? Und dann sagt er, ich habe es vergessen. Ja gut, cool, ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, Jonas, wie hast du sie denn im Traum gesehen? Wie sah sie denn im Traum aus? Also sah sie so aus wie hier auf der Erde? Oder war irgendwas anders mit ihr? Und dann sagt er, nee, Mama, die hatte ein ganz leuchtendes, helles Kleid an und das ganze Kleid war voller Diamanten. Und auf dem Kopf hatte sie nochmal so einen großen Diamanten. Und sie war halt stark übergewichtig, krank und so, ne, auf dieser Erde. Und dann habe ich zu ihm gesagt, war die normal, war sie, ne? Und dann sagt er, ja, Mom, die war normal. Die war einfach normal. Sie hatte rote Haare, aber sie war normal. Gut, und dann weiter gegessen, nicht viel Beachtung geschenkt. Aber im Laufe der Woche war total interessant. Ich hatte das Gefühl, dass Gott mit mir darüber reden möchte. Und wisst ihr, das Interessante ist, sie war eigentlich, also wenn ich ein bisschen über ihr Leben erzählen kann, ne, sie ist ein bisschen geboren, also sie konnte nicht lesen und nicht schreiben, ist mit einer kleinen Behinderung geboren, es hat halt einfach nicht funktioniert. Als sie, glaube ich, 2. Klasse, da hat es Oma dann aufgegeben irgendwann mal, weil es einfach nicht ging. Und sie war eigentlich auf dieser Erde, ich würde sagen, so an niemand. Ne? Sie hat in einer Schule geputzt, ewige Jahre, in die Kirche, in die sie gegangen ist, also sie war schon Christ, ne? Aber in die Kirche, in die sie gegangen ist, hat sie in der Küche auf dem Part feiern und so das Geschirr abgewaschen. Also sie hat nicht vorne irgendwie was für Menschen Sichtbares gemacht. Ne? So. Und sie hat unsere Oma viele Jahre gepflegt. Das Interessante ist, sie hat halt in diesen, sie hat sehr viel Baby gesittet. Also sie hat bei allen aufgepasst. Also ich, auf der Beerdigung habe ich dann gefragt, bei wem hat sie Baby gesittet? Fast alle Leute haben aufgezeigt. Und meine Onkels, viele konnten ihren Pastorendienst nur machen, weil sie die Wochenenden Baby gesittet hat. Und nicht für Geld. Ich weiß, sie hat für Hochzeiten, gerade die letzten Jahre, sie hat für Hochzeiten, kennt ihr diese russischen Arieche? Das ist so ein Nussgebäck, ne? Es ist ein Heidenaufwand, die zu backen. Die Leute haben sie gefragt und sie hat dann am Donnerstag mit angefangen, diese Arieche zu backen. Und ich glaube, in der letzten Zeit habe ich dann manchmal zu ihr gesagt, sag mal, Lena, geben Sie die, also kaufst du das Mehl selber? Also das heißt, die hat 1.000 Euro verdient, musste Miete bezahlen und hin und her und dann hat sie davon noch diese Kuchen gebacken. Versteht ihr? Sie hat dafür kein Geld gekriegt. Und ich habe in dieser Woche einfach so krass über ihr Leben nachdenken müssen, weißt so. Und ich habe dann gedacht, und auf ihrer Beerdigung, da hat der Pastor halt, ne, über sie gesprochen und es hat mich sogar fast ein bisschen verletzt, weil er dann gesagt hat, ja, sie hat halt nur in der Küche Geschirr abgewaschen. Also sie war in der Küche tätig. Und dann dachte ich, das ist schon echt krass, oder? Wenn es jetzt eine große Prediger gewesen wäre, Lobpreisleiterin, da wird was ganz anderes über diese Person gesagt werden, wisst ihr? Und das hat mich dann einfach, ich habe einfach gemerkt, wie Gott zu mir gesprochen hat und dann habe ich halt über die Tatsache darüber nachgedacht, dass sie dieses Kleid mit diesen vielen Diamanten anhatte, dass sie einen Diamanten auf dem Kopf hatte und ich habe dann gedacht, okay Gott, die ist wahrscheinlich jetzt irgendeine Königin, also hier war sie die Letzte und da ist sie wahrscheinlich die Erste und das hat mich echt so ein bisschen wieder gerüttelt an meinen Fundamenten, was ich so über das Leben denke, was denn wichtig im Leben wäre und es war wirklich, genau, und dann habe ich gedacht, ich mache daraus eine Predigt, nicht aus dieser Story, aber wisst ihr, jeden Tag etwas für jemanden zu tun, wofür wir nicht bezahlt werden. Kennt ihr das? Dass man etwas tut für einen Menschen, man kriegt dafür kein Geld. Das nennt man was Gutes tun, oder? Ich habe so ein paar Sprüche dazu. Ich habe so ein bisschen geschaut, was haben denn so große, erfolgreiche Menschen zu diesem Thema gesagt, anderen Menschen etwas Gutes tun. Und zwar Benjamin Franklin sagte, ich habe seinen Satz jetzt übersetzt, ich hoffe, ich habe ihn richtig übersetzt, niemand ist nutzlos auf dieser Welt, der jemand anderem die Last erleichtert. Ne? Also niemand ist nutzlos auf dieser Welt, der jemand anderem die Last erleichtert. Oder Albert Schweitzer hat ein paar Sprüche gesagt, und zwar hat er gesagt, das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. Lasst es auf euch wirken. Die glücklichsten Menschen sind nicht die erfolgreichen Menschen, sondern die, die am besten dienen. Das ist auch nochmal Albert Schweitzer. Und dann habe ich noch so einen Christen rausgesucht, John Maxwell, den kennen vielleicht einige, das ist so ein christlicher Pastor und hat ganz viel über Leiterschaft geschrieben, gelehrt und so. Und was hat er gesagt? Die glücklichsten Menschen sind nicht die erfolgreichen Menschen, sondern die, ach, das war jetzt der andere Schuss, sorry, habe mich in der Zeile vertan. John Maxwell sagte, ich traf viele erfolgreiche, unglückliche Menschen, aber ich habe niemals jemanden getroffen, der sein Leben gab, um anderen zu dienen und unglücklich war. Nein, das waren die zufriedensten und glücklichsten Menschen. Schon interessant, ne? Dass Menschen ganz häufig dann auf ihrer Erfolgsleiter oder wo sie unterwegs sind, feststellen oder herausfinden, was sind denn die glücklichsten Menschen? Was sind denn die zufriedensten Menschen auf dieser Welt? Und Zig Ziglar, es gibt noch einen, der war auch sehr, war sehr erfolgreich, im Verkauf, glaube ich, hat er irgendwie was getätigt. Und der zum Beispiel hat gesagt, gab es nur auf Englisch, ich lese es auf Englisch und dann übersetze ich es euch. When you help people get what they want, then you receive everything what you need in life. Also die Englisch können, ne? Also wenn du Menschen hilfst, zu bekommen, was sie brauchen, dann wirst du alles empfangen im Leben, was du brauchst für dich selber, für dein Persönliches. Ne? Und das finde ich total krass. Ich finde, manchmal verliert man sich so ein bisschen im Leben. Und gerade auch wir Christen. Wir verlieren uns manchmal, ja, wir sind ja Christen und wir dienen Gott, wir dienen Jesus. Aber wir vertauschen manchmal Dienst mit Gott und den Dienst am Menschen. Wir trennen das manchmal. Wir sagen, oh, ich bete so viel und ich verbringe so viel Zeit mit Gott und mit seiner Gegenwart. Ja, alles schön, also es ist schön und auch wichtig, aber das Ding ist halt, für wen ist Jesus denn gestorben? Für Menschen. Steht ihr? Für wen hat Gott hat seinen Sohn gegeben, für wen? Für Menschen. Und Jesus hat gesagt, was hat er gesagt? Wir sollen ihm nachmachen. Er hat ein Beispiel uns gegeben. Er hat ein Beispiel uns gegeben. Und es ist, glaube ich, fatal zu trennen Menschen, also den Dienst am Menschen und also das zu trennen und sagen, boah, ich bin Christ und ich bin so gläubig und ich bete so viel und ich bin ja so super geistig. Aber wenn dich jemand irgendwie fragt, oh, kannst du mir helfen, meinen Sohn irgendwo abzuholen? Oh, ich habe keine Zeit. Steht hier? Und wisst ihr, und manchmal ist es ja auch so, dass man manchmal so, gibt ja so Zeiten, da denkt man, oh, keiner hilft mir, keiner kümmert sich um mich, niemand ist da, kennt ihr sowas, dass man denkt irgendwie, ne, so, und, aber wisst ihr, was interessant ist, ich glaube, wenn wir im Leben empfangen wollen, ist das so andersherum. Nicht zu sitzen und zu warten, oh, wann hilft mir denn jemand oder wann kommt jemand mal in mein Leben und wann tut jemand mal was für mich und wann betet mal jemand für mich oder hilft mir mal, sondern es ist andersherum. Und ich zeige euch, warum. Und zwar in, wir schlagen mal die Bibel auf, und zwar in Lukas, Abendmahl. Jesus hat sich mit den Jüngern getroffen, das ist so die Geschichte, die wir heute anschauen werden. Jesus hat sich mit den Jüngern im, also in diesem, der letzte Abend, ne, in diesem Raum getroffen. Jesus weiß, er wird sterben. Und dann sitzen sie zusammen und essen und reden und hin und her. Und wisst ihr, was sie dann anfangen, darüber zu diskutieren? Sie fingen an zu streiten in Lukas 22, Vers 24. Und sie fingen an zu streiten, wer von ihnen im kommenden Reich Gottes der Größte sein würde. Jesus sagte zu ihnen, in dieser Welt beherrschen die Könige und Große ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Normalerweise sitzt der Meister am Tisch und wird von seinen Dienern bedient. Hier ist es anders, denn ich bin euer Diener. Hier ist es anders. Also es sollte bei uns im Leben einfach andersherum sein. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben und ich finde es total interessant. Jesus weiß, er wird sterben. Er hat den Jüngern gesagt, ich werde sterben. Und dann haben die nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu streiten, wer der Größte im Himmel sein wird. Überlegt mal. Und dann sagt er ihnen, bei euch soll das nicht so sein. Bei euch soll das anders sein. Und wisst ihr, dieses Dienen an erster Stelle, erst kommt Dienst und dann kommt vielleicht Anerkennung oder Status oder Ansehen, wisst ihr? Manchmal ist es so, wir wollen erstmal Ansehen und Status und was Besonderes sein, aber wir sind nicht bereit, irgendwas zu tun. Und und wie ist es denn, nur an sich selbst zu denken? Ne? Also die Frage ist, manchmal ist es ja so, wer bin ich? Wie soll's, ne, was ist mit mir? Was will ich? Es soll mir gut gehen. Und zugegeben, so ein bisschen Selbstsucht hat jeder von uns ein bisschen, oder? Und wisst ihr, wenn du denkst, ich bin nicht selbstsüchtig, ein Beispiel gebe ich dir. Wenn ein Gruppenfoto gemacht wird, ja, und du bist mit auf diesem Gruppenfoto und das Foto wird dir gezeigt, wer ist die erste Person, die du auf diesem Foto anschaust? Du selbst. Du guckst dich super kritisch an und, oh, ich sehe nicht gut aus, neues Foto bitte. Dich interessieren die anderen auf diesem Foto gar nicht. Hauptsache, du siehst gut aus. Und geht mir auch manchmal so, ganz ehrlich. Guck das Foto an und denke, boah, Hilfe, ey. So ein gutes Zeichen, dass wir alle so ein bisschen Selbstsucht auch in uns haben. Ne? Brauchen wir nicht so tun, als wenn wir das nicht hätten. Und wisst ihr, die Frage ist halt, was können wir tun? Wie soll das denn aussehen in unserem Leben? Wie kann ich Menschen anfangen zu lernen, Menschen zum Beispiel Wertschätzung entgegenzubringen? Wie kann ich, wie kann ich Menschen etwas Gutes tun? Wisst ihr, sich jeden Tag zu überlegen, gibt es heute etwas, was ich jemandem Gutes tun kann? Ich hatte mal, wann war das, vor 2 Wochen? Ich war ja schon mit dieser Predigt ein bisschen unterwegs und dann es war Samstag, glaube ich, und ich bin so morgens aufgestanden und habe gedacht, mal gucken, ob heute irgendwie was kommt, so, ne? Und tatsächlich ruft mich irgendwann mal mein Bruder an und, oder meine Schwägerin und sagt, hey, unser Auto ist kaputt, wir können unseren Sohn nicht von der Arbeit abholen, wie sieht es aus, kannst du mal eben fahren? Und ich habe gedacht, Tag ist voll, mittags dahin, das, dann habe ich gedacht, mich erinnert und habe gesagt, natürlich hole ich ihn ab. Ich habe Auto, ich fahre. So, und später dann habe ich gedacht, das hätte ich jetzt mein Buch aufschreiben können. Ich habe an diesem Tag wirklich mir Mühe gegeben, jemandem zu helfen. Und wisst ihr, das Interessante ist, manchmal ist es ja so, manche Menschen sind ja auch so, mir geht's schlecht, ne? Mir geht's schlecht, deswegen kann ich nichts machen. Und man wartet halt. Und manchmal kann man echt lange warten, bis es einem gut geht, dass man etwas tut. Und wisst ihr, aber es ist einfach andersherum. Tu erst etwas Gutes und danach wirst du dich gut fühlen. Nicht erst, ich fühle mich gut und dann kann ich ja, oh, heute ist ein guter Tag, heute kann ich mal was Gutes tun. Wisst ihr? Nein. Tu erst mal was Gutes und du wirst überrascht feststellen, dass du ein gutes Gefühl bekommen wirst. Wisst ihr? Und man muss auch sehr spontan sein, wenn man ein Leben leben will, wo man jemandem helfen möchte. Zum Beispiel, kann man helfen planen? Manchmal ja. Manchmal aber nicht. Meistens nicht, oder? Jemand spontan anruft. Und wisst ihr, die Geschichte vom barmherzigen Samariter finde ich total interessant, weil Jesus erzählt sie ihm und Jesus sagt, dieser Samariter ist, ach nicht der Samariter, das ist ein Mann, der war unterwegs, wurde von Räubern angefallen, wurde ausgeraubt, geschlagen und der lag da. Der war nicht tot, aber der war völlig fertig. Und es kam ein Priester vorbei, der machte so einen Riesenbogen. Dann kam ein Levit, auch ein Riesenbogen. Und ich meine, Priester und ein Levit waren in Israel die obergeistigsten Menschen. Also die waren, also wenn nicht die, wer sollte dann Gott nahe sein? Weil sie waren diejenigen, die im Allerheiligsten zu Gott reingegangen sind und von Gott Weisung fürs Volk empfangen haben. Und dann kommt ein Samariter, dann kommt ein Mann und das Interessante ist sogar, der war unterwegs geschäftlich. Das war ein Geschäftsmann, das war kein Geistlicher oder so. Wisst ihr, das war jemand, der war auf dem Weg, also seine Arbeit zu tun. Und während er da so lang geht, steht in der Bibel, finde ich total interessant, er sah diesen Menschen und der Mensch tat ihm leid. Und dann hat er genommen, seine Wunden mit Öl ausgewaschen, hat ihn eingepackt, hat ihn in diese Gaststätte gebracht, hat noch Geld gegeben und ist dann gefahren. Und wisst ihr, wenn das ein Geschäftsmann war, also der hatte bestimmt nicht so viel Zeit, oder? Der hatte bestimmt einen Auftrag und wusste, okay, Termin verpasse ich jetzt, wenn ich diesen Menschen jetzt helfe. Und wisst ihr, was ich denke, wenn es irgendwie historisch über diesen was gegeben hätte, eine Geschichte, ich glaube, wir würden eine Erfolgsgeschichte lesen. Ich glaube, wir würden lesen, wie Gott diesen barmherzigen Samariter gesegnet hat. In seinen Geschäften, in seinen Dingen, die er getan hat, weil er die Zeit fand, stehen zu bleiben. Jesus sagte, bei euch soll es anders sein. Und dann, wenn wir zu der Geschichte zurückgehen in der Bibel, wo Jesus bei diesem Abendmahl saß und es ist ja so, dass die Abendmahlsgeschichte in allen vier Evangelien immer so Teile sind, ne? Also in dem Evangelium ist von der Fußwaschung die Rede, in dem anderen Evangelium ist die Fußwaschung nicht drin. So, also man muss das so ein bisschen zusammensetzen. Und das Interessante ist in Johannes 13, was tat Jesus da? Er stand vom Johannes 13 ab Vers 4, lese ich. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, als dass er sich umgebunden hatte. Und wisst ihr, was total interessant an dieser Stelle ist, dass Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens, er wusste, er wird sterben. Was hat auf ihn gewartet? Verspottung, Hohn, Lästereien, so, er wusste, der wird verprügelt werden bis zum geht nicht mehr. So, er musste an dieses Kreuz und er hätte ja jegliches Recht zu sagen, mir geht's schlecht, ich kann jetzt nichts machen, versteht ihr? Aber er macht und er zeigt es sogar den Jüngern. Ich glaube, bei der Fußwaschung geht es, viele Religionen nehmen das ja so richtig wörtlich und waschen sich einmal im Monat gegenseitig die Füße. Aber ich glaube, wenn du im realen Leben keine Taten folgen, wo du Menschen tatsächlich die Füße wäscht, hat es keine Kraft. Und Jesus hat in dieser Zeit, wo es ihm eigentlich super dreckig ging, hat er sich hingekniet. Erstens hat er zu denen gesagt, bei euch soll es anders sein. Und dann hat er denen noch die Füße gewaschen. Und wisst ihr, wir haben bestimmt alle Momente im Leben, wo es uns schon mal schlecht ging und jemand uns irgendwas gefragt hat, was Gutes zu tun und wir haben es gemacht. Also ich würde euch fragen, euch wird bestimmt irgendwas einfallen. Und ich hatte tatsächlich einige Momente im Leben, wo ich Streit mit Personen hatte und ich dachte, boah, das geht gar nicht. Und dann war es aber so, dass diese Person Hilfe brauchte. Und ich hatte mal so eine Situation mit einer Person und sie wusste, ich kann ihr helfen, aber hat sich nicht getraut. Und dann habe ich dann von anderen gehört, dass es ihr nicht so gut geht und ich hatte etwas, womit ich ihr helfen kann. Und dann habe ich zu der anderen, die mir das gesagt hat, dann, ich habe zu ihr gesagt, natürlich helfe ich ihr. Und dann bin ich gefahren und habe geholfen und hin und her. Und wisst ihr, Gott hat mich gesegnet. In diesem Bereich, wo ich dieser Person damals geholfen habe, obwohl verdient hätte sie es nicht. Wisst ihr, in meinen Augen. Sie hätte es nicht verdient. Ich hätte jegliches Recht gesagt, nee, mach ich nicht. Ich bete für dich. Steht ihr? Ich bete für dich. Und Und ich habe das erlebt, dass wenn wir manchmal über uns drüber springen, wisst ihr, einfach und dann doch gehen und machen, dass Segen einfach folgen wird. Und wisst ihr, was interessant ist? Nicht interessant, ich erzähle euch noch eine Geschichte. Die habe ich von diesem John Maxwell, also ich habe einige Sachen von ihm gelesen. Darauf basiert auch ein bisschen meine Predigt. Und zwar erzählt er von einem Matthew Barnett. Und dieser Matthew Barnett, der hat in Los Angeles, Kalifornien so ein, also heute ist das ein Dream Center. Ne? Also die nennen das Dream Center, das ist ein Krankenhaus und eine Station, wo einfach Menschen hingehen können und Hilfe bekommen können. Und wie ist es entstanden? Er hatte einfach diesen Wunsch, ich will Menschen was Gutes tun. Dann hat er sich in Los Angeles da eine Stelle rausgesucht, wo ganz viele Menschen sind, so City, aber wo die Ärmsten der Ärmsten sitzen. Und dann hat er sich gedacht, Geld habe ich nicht, Büro habe ich nicht, er hatte nichts, ne? Und dann wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat einfach in der City einen Tisch und einen Stuhl hingestellt, hat sich da hingesetzt und dann haben die Leute schon automatisch sind stehen geblieben und gesagt, hä, was ist mit dir denn? Wieso hast du hier einen Tisch und einen Stuhl? Und dann sagt er, ich habe kein Büro, das ist jetzt mein Büro. Brauchst du irgendwo Hilfe bei? Ich helfe dir irgendwo bei. Und wisst ihr, was daraus entstanden ist? Dann über 20 Jahre dieses Dream Center. Das ist so eine große Geschichte geworden. Und dieser John Maxwell, finde ich auch total interessant, was der macht. Wenn er Leute für Leiterschaft ausbildet, der schickt die dahin. Wisst ihr warum? Damit sie dienen lernen. Weil er sagt, ein großer Faktor für Leiterschaft, wenn du Dinge leitest, wenn du Gruppen leitest, ist, dass du dienst. Dass du Menschen liebst, dass du lernst, was es bedeutet, Menschen was Gutes zu tun. Das ist so ein großer Faktor für uns, die wir Gruppen leiten, die wir Dinge tun. Ganz wichtig ist, wenn du Kinderstunde machst, du dienst diesen Menschen. Und es ist mega cool, Menschen zu dienen und was Gutes zu tun. Wisst ihr, das nicht als Last zu empfangen, dass ich denke, boah, ich muss schon wieder Kinderstunde machen oder schon wieder diese Jugendlichen oder diese Gemeinde, steht ihr? Sondern, dass du einfach, du bist ein Diener, weil Jesus ist ein Diener, gekommen auf diese Welt. Er hat sein Leben gegeben. Und wisst ihr, was total interessant ist? Paulus sagt ja in einer Bibelstelle, irgendwo habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, dass wir, dass die Welt, oder nee, Johannes, glaube ich, die Welt an unserer Liebe untereinander erkennen wird, dass wir seine Kinder sind. Und wenn wir Jesus da draußen, ja, wenn wir Menschen, wenn wir wollen, dass Menschen zu Jesus kommen, wenn wir das Evangelium predigen wollen, dann ist diese Tat einfach, also sie muss einfach sein. Weil in Matthäus, die nächste Bibelstelle, wartet mal, wo habe ich die stehen? Matthäus 25, 36 bis 40, lese ich jetzt nicht so komplett, aber diese Bibelstelle, wo Jesus sagt, ich war hungrig, ihr habt mich gefüttert. Ich war nackig, ihr habt mir zu Kleidung gegeben. Ich war im Krankenhaus, ihr habt mich besucht. Und wisst ihr, das Krasse ist, was die Jünger sagen, Jesus, wann haben wir das denn getan? Die haben das gar nicht geblickt. Wisst ihr, die haben die Menschen gesehen. Aber die haben nicht gesehen, sie haben Jesus da drin nicht gesehen. Das ist halt das Interessante daran. Und dann sagt Jesus, und dann gab es ja auch die andere Seite, die sagt, boah, wir haben so viele Dinge für dich getan. Und Jesus sagt, ey Leute, ich kenne euch nicht. Ich war hungrig, ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war nackig, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war im Krankenhaus, ich war krank, du hast mich nicht besucht. Und die Jünger wieder, Jesus, wann hätte das passieren sollen, hätte das sein sollen? Und sie haben die Menschen gesehen, aber die haben Jesus nicht gesehen. Und ich glaube, das größte Zeugnis für die Welt da draußen, wo wir sind, Berufe, in unseren Arbeitsplätzen, in Schulen, weißt du, hier sitzen hier Jugendliche. Nein, ich sehe keine. Egal, wo wir sind, wisst ihr, es ist so wichtig einfach, dass wir immer den Menschen sehen, aber auch sehen, dass hinter den Menschen, egal was wir Menschen tun, immer daran denken, wir tun das Gott. Wir können nicht Menschen einfach von Gott trennen, sozusagen, okay, ich diene Gott, aber ich diene den Menschen nicht. Wisst ihr? Dann haben wir das Ding mit Jesus nicht verstanden. Weil Jesus kam, er ist für dich gestorben. Er ist nicht für irgendwas gestorben oder für Gott. Er ist nicht mal für Gott gestorben. Weil Gott brauchte den Tod von Jesus nicht. Aber wir Menschen haben das gebraucht. Und genauso brauchen auch Menschen dich. Menschen brauchen deine Liebe. Menschen brauchen, dass du für sie da bist. Menschen brauchen, dass du ihnen auch von Jesus erzählst. Und manchmal ist es so, wenn du, wisst ihr, ich habe viele Jahre in einer Zahnarztpraxis gearbeitet und mein Chef, ich weiß, dass ich angefangen habe, dort zu arbeiten, der war, wie soll ich das sagen, es war einfach ein netter Mensch. Und ich habe manchmal gedacht, ist der gläubig? Steht ihr? Der war einfach zuvorkommend, der war immer höflich und ich kannte das eigentlich nicht. War immer so ein bisschen so ein Unterschied. So, der war einfach total höflich. Wenn wir irgendwie eine OP vorbereiten mussten und wir haben was vergessen, dann war der so, ist nicht schlimm, bleib sitzen, ich hol. Er ist gelaufen und hat es geholt. Jemand andere hätte da rumgeschrien, oh, schon wieder die Zange vergessen oder so. Also, versteht ihr? Der war total nett und die ganzen 15 Jahre, solange ich da gearbeitet habe, war er. Und ich habe am Anfang, wo ich ihn noch nicht kannte, dachte ich, boah, ist der Christ? Und da habe ich manchmal gedacht, wenn wir so wären, versteht ihr? Dass jemand sitzt und denkt, oh, das ja, ist der Christ? Der muss, so, und dann kannst du zum Beispiel, dann kannst du auch über Jesus reden. Weil da, und dann werden sie es auch annehmen. Weißt du, wenn du dir einfach so denen irgendwas erzählst, das will doch keiner hören. Aber wenn du ihm geholfen hast, dann öffnet sich sein Herz. Und dann können wir auch Zeugnis sein. Und wisst ihr, ich habe noch ein paar coole Geschichten aus der Bibel, die ich jetzt euch die Bibelstellen nicht durchgeben werde, aber wo ich euch zeigen will, dass dieses gute Tun auch für dich persönlich ein Benefit sein wird. Also du persönlich in deinem Leben wirst davon profitieren, wenn du wegen anderen Menschen stehen bleiben willst, wirst, wenn du ihre Wunden mal versorgen wirst, wenn du dir auch mal Zeit nehmen wirst. Wisst ihr? Und zwar gibt es in der Bibel diese Tabitha. Apostelgeschichte. Tabitha, kennt ihr die Bibel? Es gibt eine Geschichte, da gibt es eine Frau, die hieß Tabitha. Und diese Frau ist gestorben. Und Petrus wurde gerufen, er solle hin und für sie beten. Und dann kommt Petrus in diesen Raum rein, der Raum ist voller Menschen, alle weinen. Und so, wisst ihr, was sie machen? Die heben ganz viele Kleider hoch und sagen, hier, das hat sie gemacht, das hat sie gemacht und das hat sie gemacht. Und diese Tabitha scheint so viel gemacht zu haben, dass die Menschen gedacht haben, boah, die kann nicht sterben. Und wisst ihr, Petrus ist dann rein, hat alle rausgeschickt und hat für sie gebetet, die ist wieder auferstanden. Gott hat ihr nochmal Jahre geschenkt, damit sie weiter Kleidung für diese Menschen macht, damit sie weiter etwas Gutes tun kann. Nächste Story. Cornelius in der Bibel. Total interessant. Cornelius ist am Beten. Ein Engel kommt zu ihm. Was sagt denn der Engel zu ihm? Der sagt, Cornelius, deine Almosen. Interessant ist, dass Almosen an erster Stelle steht. Deine Almosen und deine Gebete sind da oben angekommen. Und heute soll Rettung in dein Haus kommen. Ist das nicht mega? Wenn du nicht mit Gott gehst, aber du gibst. Wenn du, wisst ihr, dieses gute Tun, gutes Geben und gutes Tun hat so eine krasse Auswirkung. Das sieht Gott. Versteht ihr? Das kommt vor seinem Thron. Das ist ihm nicht egal, wenn du mal über deine Kräfte gegeben hast. Und dann kam ein Engel und der sagte, hey, Gott sieht dich. Und Errettung. Und was passierte? Petrus wurde gerufen, das ganze Haus, der Heilige Geist fiel, sie haben in Zungen angefangen zu sprechen. Ist das nicht mega? Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Mensch errettet wird. Einfach, weil der Gutes getan hat für die Juden. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, der Hauptmann von Kapernaum, auch eine interessante Geschichte, überliest man manchmal. Das war ein Römer. Die Juden waren besetzt von den Römern. Die Römer waren eigentlich böse. Aber wisst ihr, was interessant war? Unter diesen Römern, die eigentlich böse waren, gab es ein paar gute. Und dieser Hauptmann von Kapernaum, sein Knecht wurde krank. Und der hat zu Jesus gesagt, Jesus kannst du, er hat gehört, Jesus kann heilen, hat gesagt, Jesus kannst du diesen Knecht heilen. Und Jesus sagt, ich kann, ich komme. Und dann sagt er sogar, Jesus, du brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort, ich glaube dir. Wisst ihr? Ich glaube dir. Und Jesus war total überrascht über den Glauben dieses Menschen. Und dann sagt Jesus, okay, sei gesund. Und wisst ihr, was aber interessant ist, was über diesen Hauptmann in Kapernaum steht? Der hat ganz viel für die Juden gemacht. Der hat Synagogen für die Juden gebaut. Er hat Orte für sie geschaffen, wo sie Gott anbeten können. Total interessant. Der hat ganz viel für die Juden Gutes getan. Und was glaubt ihr, weil Jesus ist für die Juden gekommen. Die meisten Menschen, die Jesus geheilt hat, waren Israeliten. Und hier bleibt er stehen wegen einem Römer. Weil dieser Römer etwas getan hatte, was direkt zum Thron ging und Gott es gesehen hat. Mega spannend. Dann gibt es noch im Alten Testament diese Geschichte Hiskia. Hiskia ist ein König. Jeremia kommt zu Jeremia oder Jesaja, glaube ich, kommt zu ihm und sagt, Gott hat gesagt, du musst sterben. Und dann geht Jeremia weg und Hiskia fängt an zu weinen. Der weint und sagt, Gott, du kannst mich doch jetzt nicht sterben lassen. Erinnere dich daran, was ich getan habe. Und wisst ihr, was interessant ist? Was hat Hiskia denn getan? Er hat das Volk Israel wieder zu Gott gebracht. Er hat die ganzen Altäre abgerissen. Er hat die gesammelt wieder, hat die Gebote wieder aufgestellt. So, und dann steht er und weint und sagt, Gott, erinnere dich daran, was ich für dein Volk, was ich getan habe. Ich habe nicht so wie die anderen Könige Götzendienst betrieben oder so. Und wisst ihr was? Gott sagt, stimmt, ich erinnere mich. Dann sagt er zu sie, was sagt er zu Jesaja? Jesaja geht zurück und sagt ihm, er wird noch leben, kriegt noch 15 Jahre. Ist das nicht krass? Gott ist so unglaublich. Kann Gott vergessen? Anscheinend ja. Er hat vergessen. Und Hiskia musste ihn daran erinnern. Und wisst ihr, ich glaube auch manchmal, wenn du schwere Stunden in deinem Leben hast und du hast echt viel gegeben und der Feind greift dich an, weißt du, und du hast das Gefühl, die Attacke ist so groß, dann kannst du doch hinstellen und sagen, hey Gott, ich habe die letzten Jahre so viel gegeben. Ich war da, ich war da, ich habe da geholfen, ich habe da Finanzen hingegeben. Das kann nicht sein. Erinnere dich daran und greif in mein Leben ein. Und wisst ihr, Gott wird das tun. Er wird dich nicht alleine lassen. Noch eine letzte, die ist auch gut. Elia, der Prophet Elia, geht in ein, es ist also Dürre, Armut. Und er geht, muss irgendwo hin und dann geht er in dieses Haus von dieser Witwe. Und dann sagt er zu ihr, back mir einen Kuchen. Und dann sagt sie, Alter, ich habe nur noch ein Stück Mehl für mich und für meinen Sohn. Und danach müssen wir sterben. Aber Elia wusste um das Prinzip von gib zuerst. Der wusste davon. Der hat zu ihr gesagt, hey, back einen Kuchen erst für mich. Der hat das nicht gesagt, weil er die ärgern wollte und sagte, oh, ich bin Prophet und jetzt back mir erst einen Kuchen. Also, versteht ihr? Ich glaube, dass Elia mehr Wissen hatte in diese geistigen Dinge, als wir meinen. Und Elia wusste, wenn sie ihm zuerst einen Kuchen backt, dann tut sie einen Dienst an ihm und Gott wird sie zurücksegnen. Und was ist passiert? Sie hat ihm einen Kuchen gebacken und danach ist das Mehl überhaupt nicht aus alle gegangen. Die haben gelebt, die sind nicht verhungert. Und das ist halt einfach, wie soll ich euch sagen, das ist, Gott wird dich sehen. Verstehst du? Wenn du manchmal einen Schritt zu deinem Nachbar hin tun wirst oder für deinen Bruder oder für deine Schwester, sei es physisch, sei es geistig. Wisst ihr, du wirst niemals verlieren. Niemals. Gott wird sich hinter dich stellen und er wird die Dinge deines Lebens regeln, für die du vielleicht so viel kämpfst. Wisst ihr, was ich auch mega interessant finde? Es gibt diese Geschichte in der Bibel, wo Petrus und die Fische, ihr wisst gar nicht, wie voll die Bibel ist, so von richtig coolen Stories. Petrus und die Fische. Jesus beginnt seinen Dienst, predigt überall. Petrus war Fischer. Und dann ist ja diese Situation, sie fischen nachts, fischen nichts. Und dann kommen sie und dann sagt Jesus, Petrus, fahr noch mal raus. Und der sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt, ich bin völlig fertig. Und dann sagt Jesus, nee, fahr noch mal hinaus. Und dann fahren sie hinaus und fangen so viele Fische, dass sie diese Fische gar nicht tragen können. Und wisst ihr, was danach passiert? Petrus ist so schockiert von diesem Wunder. Petrus war ein Geschäftsmann, der war ein Fischer, der hat damit Geld verdient. Versteht ihr? Und einmal nicht fischen hat, bedeutet vielleicht, dass er an diesem Tag keine guten Gewinne gefahren hat. Und hätte Jesus ja egal sein können, sein Geschäft. Oder? Der hätte ja sagen, oh Petrus, ich bete für dich oder ich predige dir eine Botschaft. Aber wisst ihr, Jesus wusste, Das ist die Sprache, die Petrus spricht. Das ist die Sprache, die Petrus versteht. Er musste ihm die Fische, er musste sein Geschäft retten. Steht hier? Musste sein Geschäft retten, so dass Petrus so schockiert war, hingefallen ist, was Petrus gesagt hat, Jesus, geh weg, ich bin nicht würdig. Steht ihr? Der war so schockiert. Und wisst ihr, das ist Jesus. Jesus hat einfach was Gutes für Petrus getan. Und ich finde das so krass. Ich finde das einfach so mega, wenn du schaust, was Jesus getan hat. Und wir können von Jesus schauen. Und wir können, es kommen so viele Bereiche unseres Lebens, privat, beruflich, Nachbarschaft, Familie, wo wir einfach was Gutes tun können. Und ich verspreche dir einfach laut dem Wort Gottes, dass Gott die Dinge deines Lebens regeln wird, wo du vielleicht strugglest, also wo du wirklich Schwierigkeiten hast. Und ich schließe mal die Predigt ab. Ich habe was aus einem Buch fotografiert, das ich euch vorlesen wollte. Ich lese gerade so ein Buch. Das ist so ein 7 Wege der Effektivität. Also ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen bin ein bisschen selbstständig unterwegs und ich brauche manchmal so ein bisschen Dinge, wie ich mich organisiere und so, also wie ich das alles so besser mache, und ich lese ab und zu mal Bücher. Manchmal habe ich gedacht, der ist der Christ oder nicht, weil der schreibt so gute Sachen in dem Buch. Und das total Interessante ist, er war ein Hochschulprofessor und hat unterrichtet einfach über, wie gehe ich mit Dingen um, meine Sicht auf Dinge und solche Sachen. Und dann hat er mit seinen, hat ein Experiment mit seinen Studenten gemacht. Und ich lese euch das mal vor. Ich habe ähnliche Visualisierungsübungen mit den Teilnehmern meiner Hochschule gemacht. Hochschulseminare. Nehmen Sie an, Sie hätten nur noch dieses eine Semester zu leben, sagte ich den Studenten. Während dieses Semesters sollen Sie als guter Student an der Uni bleiben. Visualisieren heißt, stellen Sie sich vor, visualisieren Sie, wie Sie dieses Semester verbringen werden. Plötzlich erschienen die Dinge in einer völlig anderen Perspektive. Auf einmal tauchten Werte auf, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt hatten. Ich habe die Studenten außerdem gebeten, eine Woche lang mit dieser neuen, erweiterten Perspektive zu leben und Tagebuch über ihre Erfahrungen zu führen. Die Ergebnisse waren wirklich aufschlussreich. Viele schrieben ihren Eltern, wie sehr sie sie lieben und schätzen. Einige versöhnten sich mit Geschwistern oder Freunden, zu denen sie keine gute Beziehung mehr hatten. Plötzlich drehte sich alles um ein zentrales Thema, um ein grundlegendes Prinzip, die Liebe. Wie sinnlos Lästereien, Vorwürfe und schlechte Gedanken über andere sind, wird sehr offensichtlich, wenn man daran denkt, dass man nur noch kurz zu leben hat. Ist das nicht interessant? Und wisst ihr, meine Tante, Gott hat durch den Traum meines Sohnes und durch das Leben meiner Tante echt gut krass zu mir gesprochen und mir nochmal in Erinnerung gerufen, was die Werte dieses Lebens sind. Und wisst ihr, wenn uns alles weggenommen wird und wir haben wirklich nur eine Woche, dann kehrst du zu dem Ursprung der Liebe zurück. Und wisst ihr, wer die Liebe ist? Gott ist die Liebe. Und er liebte die Menschen so sehr, dass er seinen Sohn gab. Für wen? Für die Menschen. Und wir sind seine Nachfolger. Wir sind seine Jünger. Wir gehen mit Jesus, oder wir sagen das zumindest, dass wir Gott dienen. Und ich will uns ermutigen, Jesus nachzumachen, praktisch zu werden, Liebe zu leben. Und ich glaube, dass durch Taten wir ganz viele Menschen in das Reich Gottes hineinbringen werden, Errettung bringen werden. Okay? Amen. Amen.